Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich leite hier heute die Verhandlungen, denn es geht um das Thema Fashion Victims auf der Anklagebank. Und dazu habe ich den Lukas Hoffmann, unseren Online-Redakteur und Bike-Tester, eingeladen. Hallo Lukas.
Hi zusammen.
Und gleich vorab möchten wir sagen, das ist hier alles todernst. Wir werden euch auflauern, wenn ihr unsere Style-Vorschläge nicht folgt. Das ist absolut durchzuziehen. Wir kennen kein Pardon und jeder, der hier sozusagen Kritik übt, kriegt sofort Probleme mit uns. Also natürlich nicht. Das ist alles...
Genau, Ironie off.
Ironie off, genau. Wir wollen ein bisschen über Style-Sünden und optische Eindrücke sprechen. Das ist alles verhandelbar. Wir sind da selber, also ich zum Beispiel, bin auch überhaupt eigentlich gar nicht immer durchgestylt, weil ich manchmal einfach keinen Bock habe, die passende Hose zu suchen. Und wenn ich irgendwie eine Stunde Hausrunde fahre, dann ist es echt so ein bisschen egal, wie ich aussehe, denke ich mir.
Ja, ich meine,
auskomme, habe ich dann das Blitzlichtgewitter und die Schlagzeile am nächsten Tag, ist ja klar, aber
nein, ich meine, ich glaube, das ist für uns alle, für uns Mountainbiker irgendwie, es ist Sport, es soll Spaß machen, man soll sich vor allen Dingen auch wohlfühlen auf dem Rad, deswegen heute alles, was wir besprechen, das ist unsere persönliche Meinung und ja, jeder soll natürlich so losfahren, wie er es gerne möchte, aber deswegen wollen wir so ein bisschen mal aufräumen, was für uns Style-Sünden sind, was man vielleicht auch schon so gesehen hat, wenn man mal mit dem Rad unterwegs war, irgendwie auf den Schwell getroffen hat, wo man vielleicht gesagt hat, um Gottes Willen, so würde ich nicht mehr vor die Tür gehen. Aber auch da, ja, jeder muss es für sich selber wissen und deswegen nehmt es nicht alles so hundertprozentig ernst. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Style-Tipp von uns dabei, wo ihr sagt, ja stimmt, vielleicht fahre ich das nächste Mal dann doch lieber so los oder überdenkt nochmal mein Outfit hier und da. Genau, das soll heute Thema im Podcast sein.
Ja, genau. Und die Frage ist jetzt, was würdest du sagen, ist auf der Anklagebank hier?
Als, ich habe mir mehrere Sachen. Ich habe hier schon mehrere Sachen mir aufgeschrieben, die wir jetzt nacheinander abarbeiten können, Jimmy. Okay. Was ich persönlich richtig schlimm finde, sind Sneakersocken zu Mountainbike-Schuhen. Also so richtig kurz quasi bis über den Knöchel und dann ist das komplette Knie am liebsten noch frei. Wir Cross-Country-Fahrer sind ja eh oft ohne Protektoren unterwegs. Ich finde, das sieht richtig grausig aus. Man braucht eine gewisse Sockenlänge. Dafür möchte ich mich stark machen. Für einen Sockentüff oder so etwas.
Okay, also, ich bin jetzt hier heute so ein bisschen, oder der andere ist immer in der Rolle, sozusagen die Verteidigung anzutreten. Mhm. Was kann ich, also ich kann tatsächlich bei diesen extrem kurzen Minisocken auch gar nichts Praktisches an denen entdecken. Also es ist, glaube ich, ein wichtiges Flanking-Utensil, wie man ja sagt, ne? Also dass man den, wie heißt das denn, das Sprunggelenk da unten sehen kann. Also Flanking ist, glaube ich, Ankle-Flashing.
Ich glaube, ja, ja.
Und das tun junge Menschen bis Anfang 20 gerne, tragen dazu auch zu kurze Hosen. Aber sieht man das wirklich bei Mountainbikern?
Ja, ich meine, es ist halt auch gesehen.
Wahnsinnig unpraktisch, weil einfach der ganze Dreck reinfliegt, sich im Schuh sammelt.
Ja, wo man es gelten lassen kann, finde ich, ist so, man hat ja sonst immer schöne Trikot- oder auch Sockenkanten, wenn die Socken zu hoch sind. So sehe ich nämlich im Sommer immer aus. Ich habe dann quasi so ab dem ersten Drittel des Schienbeins ist meine Haut dann wieder braun und darunter ist sie einfach komplett kellerweiß und das geht dann oben an der Bib auch so weiter. Das sieht natürlich auch ein bisschen bescheuert aus. Ich feiere es, ehrlich gesagt, so eine Radfahrerbräune. Das würde für kurze Socken sprechen. Alle anderen Sachen finde ich nicht erwähnenswert. Also Sockenlänge muss passen.
Bei mir sind die Beine dann immer braun, weil sie schmutzig sind vom Staub.
Ja, das aber muss natürlich auch sein als richtiger Mountainbiker. Entweder Staub oder Schlamm, sonst ist man nicht schnell genug gefahren.
Genau. Okay, ich habe dazu tatsächlich nichts zur Verteidigung vorzubringen.
Also Sneakersocken, No-Go. Ja, jetzt brauchen Anklage wir noch so einen Hammer, wo du drauf klopfst.
Genau, so, bumm. Klopf. Genau. Ja.
Nächstes Thema, du bist dran, Jimmy.
Ich bin dran. Nee, du bist ja noch mal dran.
Wir machen
jetzt den Helm. Mach mal den Helm.
Den Helm. Und zwar, nun bin ich ja bekennender Cross-Country-Fahrer. Ich finde aber, also wir Cross-Country-Fahrer sind ja oft mit so Rennradhelmen unterwegs, also wo nicht ein riesiges Visier dran ist und die auch nicht so weit hinten runtergezogen sind. In der Cross-Country-Lycra-Outfit finde ich das super, kann man so super mit rumfahren. Allerdings finde ich so ein Rennradhelm zu so richtig lässiger Enduro-Klamotte, also ein bisschen weitere Baggy, vielleicht noch Protektoren dazu, das sieht einfach nicht aus. Da muss einfach ein Enduro-Helm auf die Rübe haben, finde ich.
Okay, also, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also da bin ich jetzt deiner Meinung, es sieht einfach doof aus.
Ja. Und es schützt ja auch nicht. Ich meine, wenn man Enduro-Klamotte hat, dann fühlt man sich meistens so lässig, dass man vielleicht nochmal ein bisschen schnelleren Speed bergab fahren kann. Und dann halt irgendwie diesen bisschen unsicheren Rennradhelm aufzuhaben, finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, es ist halt auch einfach, also die Frage ist natürlich, also wenn man sich jetzt anguckt, wie heutzutage in den Magazinen, nicht nur wir, sondern auch in anderen Magazinen, in Werbungen wird ja auch immer vorgegeben, wie quasi der Mountainbiker aussehen muss, in Anführungsstrichen. Wenn man sich dann die Anzeigen von vor 10 Jahren oder 15 Jahren anguckt, dann denkt man sich auch so, um Gottes Willen, so fährt doch kein Mensch rum. Und ich frage mich immer, wie man dann in 15 Jahren über die Zeit jetzt denkt. Wahrscheinlich denkt man das dann ganz genauso. Aber man denkt ja immer, man ist in der richtigen Zeit unterwegs und genauso muss das eigentlich aussehen. Und das ist auch richtig so. Ja. Komischerweise verjährt Mode immer.
Aber die kommt auch manchmal wieder, ne?
Die kommt auch manchmal wieder, genau. Schnurrbärte hätten von meiner Seite aus auch wegbleiben können.
Oder diese Oversize-Brillen, die aktuell wieder voll in sind.
So das geht gar Dinge. Nicht, ja. Ja, was ich aber viel schlimmer finde als ein Cross-Country-Helm, ist auf dem Enduro, ist ein alter Cross-Country-Helm auf dem Enduro-Bike.
Ja,
also
okay,
wirklich so Räder, die irgendwie 5.000, 6.000 Euro kosten und derjenige hat einen Helm auf, der einfach, weiß ich nicht,
15 Jahre
10 Jahre alt ist oder okay. 15 Jahre, womöglich noch mit geklebter Oberschale und nicht in Mold, sondern einfach uralt, völlig vergammelt und wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich sicher.
Ganz genau, weil man halt Helme, was ist da die Regel, alle 3 Jahre spätestens tauschen sollte?
Nee, 3 ist relativ, also bei sehr intensiver Verwendung und wenn man ganz viel in Sonne unterwegs ist, mit viel UV-Einstrahlung, dann kann man 3 bis 4 Jahre sagen. Mhm, okay. Ansonsten, ja, es ist so ein bisschen Abwägungssache, aber so 5, 6 Jahre kann man so einen Helm auf jeden Fall tragen. Der TÜV, mit dem wir zusammen die Tests machen, der hat auch nach 10 Jahren mal einen Crash-Test gemacht und es hat auch noch funktioniert, aber aufgrund dessen, dass diese Weichmacher aus dem EPS-Schaum, der da drin ist, entweichen, sind die nicht mehr elastisch, quasi, sondern sehr spröde und brechen dann schneller und können nicht mehr so viel Energie auffangen. Deshalb,
ja, ich meine, es geht um unser aller Köpfe oder auch um die des Fahrers. Da sollte man auf jeden Fall am Ende sparen oder gar nicht sparen. Gerade wie du schon gesagt hast, das fällt mir auch oft auf, um nochmal auf das Style-Thema zurückzukommen, dass irgendwie die allergeilsten Räder gefahren werden, aber dann super altes Equipment da ist. Also gut, jetzt werden die Räder immer teurer. Ich komme mir teilweise auch so vor, wenn ich mir ein neues Rad bestelle, wo ich mir denke, jetzt bleibt nichts mehr übrig für einen neuen Helm und noch eine komplett neue Klamotte. Aber da muss man sich halt manchmal fragen, ob man vielleicht dann mal das günstigere Modell nimmt, meiner Meinung nach.
Ja, oder, also genau, man kann dagegen ja auf jeden Fall ins Feld führen, derjenige hat irgendwie sich das jetzt zusammengespart und hat vielleicht sogar, weil wir im Mountainbike-Magazin geschrieben haben, ey, das ist das Rad schlechthin, du musst es haben, festgestellt, okay, ich habe meinen letzten Cent dafür zusammengekratzt und habe jetzt einfach nicht mehr Kohle für einen neuen Helm. Dann müsste man sagen, vielleicht auch schlecht verhandelt. Ne? Weil vielleicht kann man auch einfach sagen, hallo Händler, ich kaufe dir hier dein absolutes Top-Gerät, leg doch noch mal was drauf, ich brauche einen neuen Helm. Und wenn er dann sagt, gibt's nicht, kann man sagen, das ist aber nicht fair, komm, dann mach zumindest halber Preis. Oder
ja, genau, weil es fällt mir so oft auf, dass die Leute wirklich affengeile Räder fahren und dann halt irgendwie eine Radhose von vor 15 Jahren, klar, die funktioniert dann noch, aber das ist dann halt schon wild, wenn du gefühlt hinter denen fährst und durch die Radhose durchgucken kannst. Irgendwie sollte dann doch alles zusammenpassen.
Wobei ich bei dem Thema Ergonomie immer noch so ein bisschen... Da bin ich, sagen wir mal, weich, weil ich kenne es einfach aus dem Bekannten- und Freundeskreis auch, dass Leute sagen, ich habe diese Hose und ich bin mit der glücklich und mein Hintern tut mir nicht weh und ich kenne so viele Leute, die Sitzbeschwerden haben.
Ja, deshalb gut, okay.
Also bei einem Sattel würde ich da auf jeden Fall sagen, Sättel können wirklich von mir aus über 15 Jahre von Rad zu Rad wandern.
Ja, ich meine, das ist auch für die Umwelt gut, ne? Wenn man nicht alle drei Jahre was Neues kauft, dann bin ich voll bei dir. Aber ich meine, eine Hose ist ja in dem Sinne auch ein Verschleißprodukt. Die wird ja jetzt auch nicht besser nach 15 Jahren. Irgendwann ist ein Polster mal durchgesessen und dann damit zu kommen, dass man sich damit wohlfühlt, da stehe ich dann immer da und sage, hast du mal eine neue Hose probiert, vielleicht fühlst du dich da ja noch besser.
Genau.
Weil die Entwicklung geht ja auch dort weiter.
Ja,
ja, aber das ist schon, finde ich, ziemlich hart, was man da
teilweise. Und wer eine 15 Jahre alte Hose noch trägt, der kann sie auch weglassen, weil da ist nicht mehr viel.
Das stimmt, das stimmt. So, also jetzt kommen wir mal, ohne dich unterbrechen zu wollen, jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Richterfrage hier.
Ja.
Ich Ruhe im Gerichtssaal, hätte ich jetzt fast gesagt. Du bist dran, mal eine These vorzubringen.
Ich habe doch gerade den Helm.
Dann mach doch noch eine hier. Jetzt sind wir gerade schon unterwegs.
Okay. Buff als Mütze.
Oh, das mache ich selber.
Oh, ich finde das ganz schlimm. Also ich lasse es durchgehen, wenn irgendwie man das sozusagen oben locker lässt.
Aber also Buff, du meinst jetzt dieses Halstuch, ne? Um das kurz zu erklären. Buff,
also Schlauchtuch, ne?
Genau,
was Schlauchtuch. Man sozusagen, da ist ja auch auf dem Buff oder auf ähnlichen Produkten von Head oder was weiß ich wem, sind ja auch so Anleitungen dran, wie man das Ding als Mundschutz, als Kopfschutz, als Stirnband, als was weiß ich was alles verwenden kann. Aber ich finde, gerade wenn man oben dann noch so einen Knoten reinmacht, das so als Bömmelmütze trägt, das sieht halt einfach so hämmerlich.
Ja gut, okay, das lasse ich durchgehen. Nee, für mich ist es, um zur Verteidigung direkt was zu sagen, ich finde es total klasse, weil mir vorne eigentlich immer nur am Vorderkopf kalt ist und es gerade in Intervallen total angenehm ist, dass quasi die Hitze oben über die Haare quasi entweichen kann, aber vorne, wo man sehr empfindlich ist, so die Nebenhöhlen und so, die halt damit geschützt sind, wenn man so ein Schlauchtuch hat. Also ich fahre das deswegen eigentlich ganz gerne. Es gibt ja aber auch so spezielle Helmmützen, die auch oben offen sind. Vielleicht werde ich mir so eine mal zulegen. Das sieht wahrscheinlich da ein bisschen stylischer aus und diese Buff-Dinger, die verrutschen irgendwie immer auch immer.
Nennt man die nicht einfach Stirnbänder mit Ohren?
Ja, so könnte man es ein bisschen einfacher sein. Wir sind ja die Fashion Victims und wissen nicht mal, wie es heißt.
Mützen, die oben offen sind, genau.
Oh Mann.
Ja,
sind wir selber Fashion Victims.
Okay, also ja, ich finde, das funktioniert schon. Der Helm darf halt nicht darunter, also der darf halt nicht darunter leiden, dass der
muss schlecht halt gut sitzen. Genau. Ja,
genau. Ja, deshalb darf es eigentlich kein ultra langer Winterbuff sein, der wie dann da oben sozusagen auf dem Kopf einen wahnsinnigen Turm irgendwie produziert.
Ja.
Was manche tun.
Ja, das stimmt. Das gibt schon teilweise wilde Nummern. Genau.
Weil ich bin jetzt gerade im Flow und wir sind auch so ein bisschen bei Wintergeschichten. Was ich total behämmert finde, ist kurz bei Minusgraden zu fahren.
Oh ja.
Das ist
ein körperliches Style-No-Go.
Das ist eigentlich gar nicht mehr so sehr eine Style-Frage. Das ist so eine Mentalitätsfrage. Ich habe immer den Eindruck, da müssen sich manche Männer und Frauen, meistens machen es, glaube ich, Männer, irgendwie beweisen, was für harte Hunde sie sind und fahren wirklich mit richtig kurzer Short und kurzem Trikot vielleicht noch bei Minusgraden. Wir reden jetzt nicht über Spätherbst, wo es irgendwie...
Ja, aber auch da... Aber auch da sieht man das oft. Aber es gibt
das
ja
kann
so eine...
man noch durchgehen lassen, würde ich sagen.
Ja,
aber wenn man wirklich so nach dem Motto, seht her, was für ein harter Hund ich bin, und dann hinterher beim Orthopäden wegen einer Schleimbeutelentzündung im Knie zu sitzen, schaut bitte nicht hin, was für ein harter Hund ich bin. Das finde ich einfach Panne. Und du siehst bei den Leuten zum Teil schon, dass die Knie richtig rot anlaufen, weil der Körper dagegen arbeiten will mit Durchblutung und wir müssen da Wärme hinschicken, hier ist irgendwas echt nicht in Ordnung. Das ist für mich auch so ein Winter-No-Go. Also
das
muss nicht sein.
Da gibt's auch eine ungeschriebene Regel, soweit ich weiß. Das habe ich mal von Mitgliedern der deutschen Mountainbike-Nationalmannschaft gehört, dass unter 18 Grad immer Beinlinge und Armlinge gefahren werden müssen als Mitglied. Gerade um so Gelenkschäden vorzubeugen. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber für mich ist das auch so eine Regel. Also gut, 18 Grad ist schon relativ viel, aber unter 14 fahre ich eigentlich auch immer lang. Es sei denn, es ist ein Rennen oder so. Also ich fahre gern Cyclocross-Rennen. Da fahre ich unten immer kurz, weil du im Rennen halt einfach so über das Limit gehst, dass der eigentlich auch warm genug ist. Aber sonst bin ich voll bei dir und würde diese Regel sofort unterschreiben, dass man ja einfach auch auf seinen Körper hören soll. Weil was bringt dir ein Gelenkschaden oder du hast es schon gesagt, Schleimbeutelentzündung, da gibt's fiese Sachen, nur weil man toll aussehen wollte. Also Prost Mahlzeit.
Es sieht ja noch nicht mal toll aus.
Nee,
es sieht halt komisch aus.
Ja, du sagst es. Aber da kommen wir auch schon, nächstes Winterthema. Ich find's sehr, sehr problematisch. Man sieht es immer öfter, dass Leute in winterlichen Bedingungen oder im Herbst wird's ja auch sehr früh dunkel, dass die mit komplett getönten Bikebrillen unterwegs sind oder Sonnenbrillen unterwegs sind, wo ich wirklich sage, also das ist natürlich gefährlich, weil du irgendwann einfach nichts mehr siehst. Und B, sieht's halt auch einfach Panne aus, wenn keine Sonne ist oder keine Sonne scheint. Du halt mit komplett verspiegelter Bikebrille oder mit getönter Bikebrille fährst. Das finde ich so No-Go.
Ich habe da auch gar nichts zur Verteidigung vorzubringen, weil mir das selber auch immer wieder auffällt. Jetzt bitte nicht alle sich angegriffen fühlen. Oft sind es E-Biker, die irgendwie über Schotterpisten im Wald fahren und aber auch ein Licht am Rad haben, dementsprechend wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr sehen und die dunkle Sonnenbrille dann nichts ausmacht. Aber ich habe wirklich tatsächlich schon echt bei fast richtig Nacht im Wald Leute mit einer schwarzen Sonnenbrille rumfahren sehen, wo ich echt dachte dann irgendwie, das kann nicht gut gehen. Das ist
ja, vor allen Dingen für solche Fälle gibt's ja auch einfach klare Gläser. Meistens kann man sich für seine Bikebrille dann auch einfach ein zweites Glas organisieren. Oft werden die auch mitgeliefert und das ist halt einfach ein Sicherheitsaspekt. Man muss halt was sehen beim Fahrradfahren. Gut, auf so einer Schotterstraße, da geht das noch. Wobei man da auch mal schnell wen anfahren kann oder mal ein Schlagloch übersieht, dann liegt man auf der Nase. Kann ich übrigens aus Erfahrung erzählen. nee, war wirklich mal so. Aber ja, das ist für mich auch so ein Fall von dein Körper geht vor. Bei ruckzuck ist mal so ein Schlüsselbein gebrochen wegen so einer Aktion.
Ich glaube, das sind noch nicht mal Radbrillen in der Regel, ne? Ich denke mal, nee. Das wird irgendeine Ray-Ban sonst was, also eine Freizeitbrille sein, die einfach hergenommen wird dafür, was ja prinzipiell auch in Ordnung ist, wenn die Lichtverhältnisse es erlauben, wobei ich natürlich als Zubehörtester der Mountainbike sagen muss, das Auge ist nicht optimal geschützt. Was tatsächlich die allerwenigsten wissen, ist, dass bei Brillen mit ohne Scheibenkrümmung, also die sozusagen vorne gerade sind, der seitliche Lichteinfall von hinten und seitlich ins Auge ungehindert eindringen kann. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Rücken zur Sonne stehst oder seitlich zur Sonne, können die Sonnenstrahlen innen auf die Scheibe auftreffen, werden reflektiert
und wie so ein gelangen, Spiegel quasi.
Ja. Genau, also das wird dort
genau rein, ja.
Und geht in das groß geöffnete, in die groß geöffnete Pupille ja rein. Weil die ist
besonders
ja
schädlich.
Ja. Ganz genau, die ist nämlich ja weit gestellt, dementsprechend, weil es halt dunkel ist vielleicht und dementsprechend kommen schädliche Strahlen so viel besser ins Auge rein, als wenn du eine quasi, also das Ideal wäre so eine umlaufende Brille, wie so die, wie man sie ja gerne mal irgendwie, die Amis tragen sowas ja immer, ne? Die haben ja immer so
maximal dunkel.
So, ja, und dann halt auch so komplett anliegend außenrum, ne?
Ja.
Und die tragen irgendwie, genau, das ist
also im Club ist eine Sonnenbrille von mir ist noch erlaubt, auf dem Trail dann nicht mehr.
Auf dem Trail,
genau. Wenn es dunkel ist.
Und was ja so ein bisschen aus Frankreich rübergeschwappt ist, das ist Fullface oder sagen wir mal fast Fullface-Helm mit normaler Sonnenbrille.
Boah, stimmt. Das finde ich auch echt problematisch, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das soll sehr lässig sein, aber
also so ein
Enduro-Helm mit normaler Brille. Wir tragen keine Goggle, wir sind zu cool für eine Goggle.
Wobei es geht ja auch andersrum, das feiere ich dann wieder, wenn du so einen normalen Enduro-Halbschalenhelm hast und dann eine Goggle dazu. Das weiß ich auch nicht. Das sieht auch komisch aus, aber irgendwie finde ich es wieder cool. Keine Ahnung warum. Aber das eine geht, das andere gefühlt nicht.
Ja. Ist aber eine Gefühlssache. Kann man jetzt keine definitive Yes or No. Da wird
es draußen sicherlich auch genug Leute geben, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, so fahre ich sicherlich nicht los.
Ja. Wäre
vollkommen okay. Genau. So, was kommt als nächstes, Herr Zimmek?
Deine Liste ist viel länger als meine, glaube ich.
Okay, ich guck mal hier also weiter.
Ich könnte natürlich jetzt mal hier einen Bruch machen und über Sachen, die am Rad dran sind, reden, aber das machen wir
ich
jetzt
nicht. Ich habe ja aber erst noch mal ein paar. Vielleicht kriegen wir noch
einen extra Podcast. Was ist denn eigentlich mit super, also was ist denn mit bunten Socken? Bunte Socken sind gut.
Bunte Socken feiere ich richtig ab. Also ich habe eine riesige Sockensammlung tatsächlich, nur Bikesocken in den verschiedensten Farben. Ich finde halt, es muss einfach zum kompletten Outfit passen. Also da kann man auch, finde ich, ganz coole Akzente setzen. Ich schaue mir teilweise auch das Rad an. Wir sind ja oft auf Fotoshootings unterwegs, wo das irgendwie auch alles zusammenpassen soll für euch, liebe Leser, dass wir da nicht rumfahren wie die letzten Hongs. Und da gucke ich mir auf das Rad vorher an und schaue, was sind da für Farben dran und kann ich die teilweise zu meinen Socken oder zu meiner Brille oder zu meinen Handschuhen abstimmen. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich habe zum Beispiel so für diese ikonischen orangenen Foxgabeln habe ich zwei Paar Socken, die perfekt zu dieser Foxgabel passen. Wenn ich weiß, ich fahre ein Rad auf ein Fotoshooting, wo eine orangene Gabel dabei ist, dann werden die schon mal eingepackt. Also jetzt werden sicherlich einige, die sich die Augen verdrehen, aber das ist irgendwie mein
Ding. Ich auch, ja.
Zu Recht,
ja, aber die Frage ist ja, was machst du, wenn du, also die meisten Leute, die draußen unterwegs sind und die ja hier auch so ein bisschen unser Thema sind, die fahren ja jetzt nicht auf ein Fotoshooting und werden auch nicht fotografiert. Was trägst du denn, wenn du deine normale Trainingsrunde fährst, trägst du dann auch eine orangene Socke zur orangenen Gabel oder?
Ja, ich nehme mir da tatsächlich schon ein bisschen Zeit. Also wenn ich weiß, ich fahre mit meinen Jungs, also wenn es schnell gehen muss, dann schmeiße ich mir auch schnell was zusammen, aber ich packe immer so Outfits zusammen und weiß dann, dass die zueinander passen. Also meine Jungs sagen das auch immer, dass ich im normalen Leben gar nicht so auf Style aus bin, aber sobald es um Radfahren geht, da werde ich dann irgendwie ein bisschen picky. Aber ich muss auch sagen, ich habe teilweise nicht so viele Farben, weil ich unheimlich gerne schwarze Bike-Klamotte mag. Das ist natürlich mega unpraktisch im Herbst, weil ich dann keine Sau mehr sieht. Aber wenn es nach mir geht, hätte ich fast nur schwarze Bike-Klamotten im Schrank. Und die, oh Wunder, passen zu jedem Rad, zu jedem Pfad, zu allem.
Ja gut.
Ja, das macht's, allem, ne? Genau, und das macht's dann relativ einfach. Aber tatsächlich nehme ich mir schon ein bisschen Zeit, wenn ich das Outfit zurechtlege. Wie ist es bei dir? Du fährst dann einfach los und greifst, was oben ist, oder?
Das Komische ist bei mir, da ich ja Zubehörtester bin, habe ich natürlich auch viel Testmaterial zur Auswahl. Es passt bei mir fast immer von selbst, weil mein Rad passt eh zu nix. Also ich bin jetzt einfach Ewigkeiten ein mangofarbenes Ghost gefahren. Das sähe als Klamotte komisch aus. Ich habe eine Shorts, die dazu passt, wobei es ist eher Senf.
Aber das ist auch so ein Thema, ne? Wenn es ganz knapp nicht passt, das
wenn es knapp auch nicht passt, dann lieber lassen.
Ja, if genau.
Out, leave it out, wie der Engländer sagt.
Genau.
Dann lieber hart kontrastieren mit irgendwie Türkis oder
ja,
so.
Ja, genau.
Ich bin dann ja eher so der Freund des bunten Looks, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, also bei mir ist es halt wie gesagt komisch, bei mir passen eigentlich zwei Teile immer automatisch zusammen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, das ist irgendwie Karma, damit wahrscheinlich der liebe Gott sagt, der Junge soll nicht so ganz beschissen aussehen, deshalb werfe ich ihm immer zwei Sachen vor die Nase, die zufällig passen, sonst erblinde ich. So.
Aber ja, das ist auch, finde ich, lustig, um da nochmal kurz einzuhaken, dass oft ja irgendwie die Bike-Hersteller oder auch die Equipment-Hersteller sich gefühlt so ein bisschen abstimmen, dass es eine Modefarbe im Jahr gibt, weiß ich, das ist dann irgendwie Sit-Blau, was zur Sit-Federgabel passt, wo es Schuhe dazu gibt, wo irgendwie noch ein Helm dazu passt oder eine Brille oder whatever, also dass das auch oft so kombinierbar ist, ne?
Also was in der normalen Modewelt von was weiß ich, Benetton und Co. stattfindet, das gibt's natürlich auch in der Outdoor-Branche. Da gibt's auch die Farben der Saison. Und ob jetzt die Bike-Hersteller danach ihre Farben aussuchen, das glaube ich eher nicht. Aber es gibt schon definitiv Trendfarben. Wir hatten irgendwie vor ein paar Jahren so ein Bärenton. Jetzt ist gerade irgendwie Senf und
so Sandfarben, ne?
Genau, oft, ja. Dunkles Grün kam neulich auch. Mhm. Also so ein richtiges Waldgrün, was ich schön finde, dass das mal wieder gekommen ist. Aber früher hatten wir zum Beispiel viel Orange und Braun und so. Und so Hellblau war ja eine Zeit lang total in. So, wo alles so ein bisschen, wo Maloja ja auch so ein bisschen diesen bunten Look geprägt hat. Dann kam Iron, hat es so ein bisschen auch immer noch bunt, aber nicht so brutal gemacht. Lead kommt wieder aus einer anderen Tradition, sehr technisch, hat wieder sehr bunte Aspekte drin. Und das magst du ja gar nicht, so dieses Papageien.
Nee, genau. Ich sag dazu immer Kanarienvogeloptik. Also ja. Mir ist das dann zu viel. So mehr als 3-4 Farben kombinieren, da gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Das hasse ich wie die Pest. Und das muss ja auch jeder für sich wissen. Ich habe neulich dazu tatsächlich auch einen Leserbrief gekriegt, warum ich eigentlich immer nur schwarze Klamotten fahren würde und dass das Mountainbiken doch darüber definiert wird, dass man schrill ist. So fing es ja auch an mit dem Mountainbikesport, dass quasi keine Farbe laut genug sein konnte. Für mich ist da irgendwie ein bisschen mehr Understatement wichtig und gerade für uns als Fotofahrer, da geht es ja nicht um mich als Fahrer, wenn ich ein Radfoto fahre, was dann bei uns ins Magazin kommt, sondern ums Rad. Sprich, wenn wir dann ein bisschen normale Räder haben, die vielleicht schwarz sind und nicht so laute Farben dabei sind, dann habe ich immer keine Lust oder dann ist es nicht Sinn der Sache, dass ich dann als Fahrer quasi, also dass auf mich die Leute als erstes gucken, sondern die sollen halt aufs Rad als erstes gucken. Und deswegen lege ich dann so meine Fotoklamotten auch raus, dass dann das Rad immer im Mittelpunkt steht.
Möglichst. Ich möchte hier was zur Verteidigung vorbringen.
Jetzt kommt's.
Zur Verteidigung der bunten, schrillen Farben. Mhm. So, nee, stattgegeben ist ja erst, wenn ich meinen Punkt vorgetragen habe.
Ich habe dir erstmal das Wort gegeben. So.
Genau. Ich habe das Wort. Ja. Und zwar habe ich selbst, und die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, ich war mal im Bikepark in Winterberg und bin da mal einen Tag lang, habe ich mal die Bremsen aufgemacht und bin da runter
rumgejockelt.
Genau. Mhm. Und es war so, ich fuhr meine Runden, hatte meinen Spaß und vor mir kam jemand wirklich böse zum Sturz, ein junger Kerl. Irgendwie, der lag dann da und ich habe ihn angehalten, habe mich irgendwie zur Seite gestellt, habe ihn irgendwie vom Trail zu oder von dem Steinfeld, das ist das Steinfeld oben, relativ noch nicht so weit unten. Und in dieser Sekunde kam von hinten ein sehr, sehr schneller, sehr erfahrener Downhiller angeschossen und hätte den fast komplett zerlegt, den jungen Mann. Warum? Weil der braune Klamotten anhatte. Du hast den einfach nicht gesehen.
Ja.
Und es war so eine Situation, wo du wirklich, also da konnte man so halb einsehen, weil das geht ja so ein bisschen runter. Derjenige ist gesprungen. Das heißt, wenn er jetzt einen hellen Helm angehabt hätte oder irgendwie obenrum an den Schultern irgendwas Leuchtendes, dann hätte der den noch gesehen aus diesem Winkel. Der hatte aber einfach einen schwarzen Helm und braune Klamotten an. Deshalb ist der einfach da durchgefahren, hat den natürlich in dieser Geschwindigkeit einfach nicht wahrgenommen. Und deshalb plädiere ich schon dafür, dass in vielen Situationen oder zumindest in gewissen Situationen es durchaus sinnvoll sein kann, auffällige, schrille Farben anzuhaben. Ich glaube ja auch, dass deshalb die Downhill-Klamotten, also wirklich so richtig Downhill- und Enduro-Klamotten oftmals mindestens wirklich sehr, sehr herausstechende Akzente haben, damit du in solchen Situationen besser gesehen wirst und nicht über den Haufen gefahren.
Ja, okay, das erkenne ich an, zumal man ja auch quasi das gleiche Thema im Herbst hat, wo diese High-Vis-Klamotten rauskommen, also quasi, ich sage immer, in Textmarker gefallen, wo du so ein riesiges Gelb hast oder Pink, teilweise Grün. Da hört es natürlich mit Style auf, da geht es halt einfach um eine Sicherheit. Ich meine, gerade wenn man mal im Straßenverkehr unterwegs ist oder über befahrene Straßen zum Trail muss, da ist man gerade so in der dunklen Jahreszeit natürlich gut beraten daran, dass man vielleicht nicht, wie ich es liebe, komplett in Schwarz losfährt, weil dann landest du halt oder wirst vom Auto einfach mal übersehen, trotz Beleuchtung. Ja. Das sehe ich total. Ich sage so gerne immer, Form follows Function. Bedeutet halt, dass es halt erst nicht um den Style geht bei solchen Situationen, sondern halt um Sicherheit. Klar, ja, logisch, bin ich total bei dir. Ja. Ja, sehr schön. Dann sind wir hier schon mal zum Konsens gekommen. Ich würde mal die nächste Streitfrage kommen, die interessiert mich selber. Weiße Mountainbike-Schuhe, Go oder No-Go? Vielleicht sogar in Kombination mit weißen Socken dazu. Was sagst du dazu?
Weiße Schuhe, bin ich kein Freund von, weil ich kein Freund von langen Putzaktionen bin. Und ich glaube, dass die einfach total schnell oll aussehen.
Das stimmt wohl. Also ich muss zur Verteidigung jetzt mal einfügen. Ich feiere die total. Ich finde es richtig geil. Wenn ich weiße Schuhe anhab, kann ich irgendwie gefühlt nochmal 20 Watt mehr drücken. Ich fühle mich einfach so geil drin. Und wenn man Rennen fährt, ist so. Dann sag ich, ey, guck dir den geilen Typen an. Ey, heute geht's richtig los. Und ich weiß nicht, also das Wichtigste ist gerade beim Rennenfahren ja, dass es vom Kopf funktioniert. Und wenn du dich gut fühlst, wenn du sagst, boah, heute wird's ein gutes Rennen, dann fährst fährst du auch bessere Rennen. Und wenn da weiße Radschuhe oder weiße Socken zu beitragen können, dann ist das ja schon mal schön. Aber ich sehe auch ein, es ist eigentlich das Bescheuerste, was du machen kannst, weil sie werden immer dreckig. Du bist gefühlt nur am Schrubben wie ein Blöder. Und ich, ganz ehrlich, bei weißen Socken, die kannst du halt zweimal fahren, da ist sowieso irgendein Fleck drin und dann sind die halt ein Fall für die Tonne.
Ich weiß nicht, weiße Schuhe gehören für mich irgendwie auf die Straße. Also ich lasse es vielleicht
auch, aber jetzt fahren das so viele Profis mittlerweile im Mountainbike World Cup auch. Also Mathieu van der Poel hat damit angefangen, Enrique Avencini fährt weiße, Nino Schurter fährt weiße. Also irgendwie,
also
fühlt sich auch ein bisschen pro.
Van der Poel ist für mich irgendwie auch trotzdem Straße. Ich lässt da jetzt einfach mal fährt er auch auf dem Trail wie auf der Straße. Das ist, man möge es mir verzeihen. Avancini, ja. Aber ich war mal in Italien, in einem Modegeschäft und der Mann pries mir eine Kombination an mit den Worten White Shoes, Dandy Style. Ja? Und genau mit diesen Worten, das heißt also wirklich so, weiße Schuhe, das ist Dandy-Style. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich bin halt kein Dandy. Und wenn man sich mal anguckt, wer auf der Straße so draußen mit weißen Schuhen rumläuft.
Ja, gut. Aber also, ich weiß nicht. Die machen halt einfach einen schlankeren Schuh. Und also, wie gesagt, ich feiere es, aber man muss halt auch sagen, gerade Cross-Country-Schuhe, die kosten halt ein Affengeld. Ich habe gerade weiße Schuhe von Suplest gerade da zum Testen. Ja. Ich glaube, die kosten 350 Euro. Wenn die halt irgendwie nach fünfmal fahren halt aussehen wie 2 Jahre alt, ist natürlich auch ärgerlich. Also ich glaube, im Zweifelsfall würde ich auch eher vielleicht eine knallige Farbe nehmen, irgendwie ein Blau oder ein Rot oder so, oder halt klassisch schwarz. Weil du da halt einfach nicht so schnell verdreckte Schuhe hast. Aber gut, ich glaube, da kommen wir, also ich feiere es eigentlich, aber aus rationalen Gründen sind weiße Bikeschuhe das Bescheuerste, was du machen kannst.
Ich finde an Schuhen einfach, ich finde Braun gut. Also Braun oder Blau. Braune
Bikeschuhe.
Oder
Blau
schwarz. Blau
finde ich auch cool, ja, aber ist vielleicht auch so ein bisschen eine Nationalitätsfrage. Also ich habe mir sagen lassen, dass in den USA eigentlich nur schwarze Bikeschuhe verkauft werden, weil da jeder schwarze Bikeschuhe fährt. Ich weiß nicht, ob du da als Equipment...
darüber habe ich keine Erhebungen.
Ah, okay, gut. Ich habe mir das mal irgendwo sagen lassen. Ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller es war. Die meinten, für den amerikanischen Markt nur schwarze Schuhe. Da habe ich gesagt, okay, deutscher Markt, komplett durcheinander wohl.
Also ich hatte mal weiße Schuhe tatsächlich von Mavic. Das war der Alpine XL heißt der, glaube ich. So ein alter, quasi so ein Alpencross-Schuh, aber nicht wasserdicht.
Ah, den habe ich, glaube ich, mal geerbt von dir.
Der sieht komisch aus.
Also, ja, der sieht dann halt irgendwann einfach beige aus.
Der sieht beige aus und wenn du mal irgendwie in einer staubigen Ecke warst, dann wird's, dann sieht er vielleicht sogar rötlich aus. Ich weiß nicht, also weiß ist so...
Ja. Na nun gut, ich glaube... Wir kommen da nicht auf einen Nenner. Also muss jeder für sich selber wissen, wie ist sowieso bei eins.
So, Achtung, Kurzfingerhandschuhe.
Ja. Oh nee, das geht auch gar nicht. Das finde ich auch ganz grausig. Das ist für mich jetzt Rennrad zum Beispiel. Also ich fahre Rennrad immer ohne Handschuhe. Wahrscheinlich so lange, bis ich mich mal auf die Schnauze lege. Aber boah, nee, das finde ich geht gar nicht im Mountainbike-Bereich. Also entweder lang oder gar keine Handschuhe, aber nicht so ein Mittelding.
Ich glaube, das machen ganz viele Leute. Und wie gesagt, also wir haben es ja eingangs gesagt, bitte fühlt euch, liebe Zuhörer, nicht auf den Schlips getreten. Es gibt sicherlich für alles gute Gründe. Für Kurzfingerhandschuhe nicht. Könnte vielleicht sprechen. Naja, angenommen, man fährt irgendwie ein Navi mit Touchscreen. Dann ist die Bedienung mit Kurzfingerhandschuhen wesentlich leichter, weil man mit Langfingerhandschuhen andauernd, also das Ding interpretiert das immer falsch. Ich habe es jetzt gerade im Heft geschrieben, wo es um den Garmin Edge 820 geht. Der hat einen Touchscreen. Den kannst du wirklich mit Langfingerhandschuhen einfach nicht vernünftig bedienen.
Ja, teilweise ist halt zu fein, ne? Also so, wenn du kleine Dinger treffen musst, das kannst du mit Handschuhen halt immer abhaken.
Ja, und manche Sachen, und du musst ja bei manchen Handschuhen, musst du wirklich, da sind entweder Silberfäden eingearbeitet, die dann über den Finger eine Art Leitung herstellen und dann sozusagen dieses kapazitive Display, ach Quatsch, den Touchscreen-Effekt dann auch hervorrufen und dann kannst du es steuern. es gibt manche Materialien, die haben das von sich aus eingearbeitet, dass es funktioniert. Aber es ist einfach, es lenkt total ab. Es ist gefährlich, wenn du daran rumtippst irgendwie so und vor dir den, und du willst einfach nur mal ganz kurz die Ansicht wechseln und der erkennt die Wischgeste nicht. Und du semmelst dann irgendwie in den nächsten Baum rein, weil du gerade mal gucken wolltest, wie dein Höhenprofil ist. Das ist einfach, das steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis, was für mich irgendwie sinnvoll ist. Dementsprechend lasse ich das durchgehen. Wobei ich muss sagen, ich trage nie Kurzfingerhandschuhe, auch nicht, wenn ich mit einem Touchscreen unterwegs bin. Da halte ich lieber an, ziehe mir den Handschuh aus und tipp drauf.
So geht's mir auch. Wobei ich als guter, bekennender Online-Redakteur, der immer online sein muss und gefühlt halb am Handy ist oder eine Instagram-Story macht, fahre ich meistens einfach ganz ohne Handschuhe. Wahrscheinlich auch, bis ich mal wieder stürze und mich drüber ärgere.
Ja, das kommt für mich nicht in Frage. Ohne Handschuhe ist mir wirklich zu riskant. Dafür bin ich als Gitarristin immer meine Finger zu heilig.
Ja, das stimmt. Das kann schon sein. Wobei auch hier möchte ich noch mal kurz das Bräunungsargument vorbringen, weil wenn du dann in der Sonne fährst mit Kurzhandschuhen und kurzem Trikot, dann hast du halt vorne die Fingerkuppen braun, dann hast du halt eine Riesenkante und dann wieder, also das sieht, glaube ich, dann richtig behämmert aus.
Aber die Kante ist doch die Formkante.
Ja, das mag sein, aber dann hast du ja an der Hand, ist die Hand ja weiß und deine Finger wieder braun. Wie sieht denn das aus?
Ah, die sind unterhalb, du greifst ja um den Lenker, die sind im Schatten.
Na gut, okay.
Du hältst die Hände
ich
ja nicht
halt zu. Immer, bei mir sind sie oben. Zumindest der Zeigefinger. Na gut, okay, lassen wir durchgehen. Ich hätte noch eine Entweder-Oder-Frage.
Okay.
Kommt jetzt auch wieder aus der Cross-Country-Richtung. Ich fahre super gerne, oder man fährt im Winter lange Hosen oder Beinlänge. Jetzt ist die Frage, die Socken, die hoffentlich länger sind als Sneaker-Socken, über die Beinlänge oder über die Hose oder unter die Hose, unter die Beinlänge?
Ich würde sagen,
richtig oder falsch?
Ich würde sagen, was am besten hält, beziehungsweise was nicht rutscht, ne?
Mhm, stimmt.
Also manche fixieren ja auch. Also zum Beispiel habe ich dummerweise zu lange gebraucht, um zu verstehen, dass man die Knielinge mit der Bipshort, also wenn man Knielinge trägt, dass man die Bipshort drüber zieht, damit die Knielinge nicht rutschen.
Ja.
Das ist eine sinnvolle Sache. Ja. Wenn man das jetzt auf die Socken konzentriert, dann könnte man sagen, Socken unter die Beinlinge. Mhm. Andersrum, tja. Also wie trägst du es denn? Was ist denn deine Meinung dazu?
Weil ich trage gar keine Beinlinge. Ihr habt ja schon gehört, dass ich eine riesen Sockensammlung habe und diese natürlich auch zeigen möchte. Also speziell meine Lieblingssocken, wo Milchshakes und Ice Cream drauf sind. Die müssen natürlich dann über die Beinlinge, weil sonst, da hätte ich mir das natürlich auch sparen können und einfach schlichte schwarze Socken fallen müssen. Also ihr werdet mich immer sehen mit da drüber. Es sei denn, man fährt Überschuhe und hat keine richtigen Winterschuhe, dann sieht's wieder bescheuert aus, weil dann hast du halt die Überschuhe, leicht die Socken und dann kommen die Beinlinge. Das sieht dann halt noch beknackter aus, weil du so drei Abschnitte hast. Also ihr seht schon, es kommt von Fall zu Fall. Es ist eine Wissenschaft für sich. Man kann da, vor allen Dingen, wenn man sich im Winter da mühsam zusammengepellt hat und dann vorm Spiegel steht und denkt, Alter, so kann ich aber nicht losfahren, dann verzögert sich die Abfahrt nochmal um 10 Minuten. Also deine Riding Buddies danken es dir, wenn du dir da vorher Gedanken drüber machst. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen.
Ich hab Mann, jetzt komm mal aus dem Quark. Ich habe auch noch so ein Thema, Regenhülle überm Rucksack.
Puh, das ist so eine Allmann-Sache, oder? Wir wollen Allmann? Das nicht dreckig machen. Ja, so eine Deutschland, sowas machen nur deutsche
Typen. Ach so.
So, nee, das wird geschont.
Also einerseits
bleibt schön sauber.
Genau, ich kann das total verstehen. Ich empfehle das auch in meinen Testberichten immer, weil die Zähne des Reißverschlusses bleiben sauber, das ganze Obermaterial bleibt sauber, der Inhalt in den Seitentaschen, das Ding ist einfach, das bleibt halt sauber und diese doofe Regenhülle ist auch noch neonfarben. Das heißt, wenn es dann ja regnet, wo man die ja oft an drauf macht, dann ist die auch noch ein Visibility-Booster sozusagen. Man wird also noch besser gesehen.
Ja, genau. Wenn die schön flattert.
Ich würde mich aber schwer dagegen aussprechen. Und das habe ich nämlich auch schon gesehen in den Alpen. Bei strahlendem Sonnenschein und 30 Grad Leute mit der Regenhülle überm Rucksack.
Ja, das ist ja dann eher so eine, keine Ahnung, mobiles Gewächshaus. Wahrscheinlich da ist dann komplett Luftfeuchtigkeit des Todes in diesem Rucksack und alles beginnt ein Eigenleben.
Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Vielleicht, weil man den Rucksack geliehen hat und wieder zurückgeben muss, dann würde ich es auch noch durchgehen lassen. Aber das ist irgendwie schwierig. Vor allen Dingen, es nervt ja auch kolossal. Ich meine, hol mal eben irgendwie ein Riegelchen aus dem Rucksack. Wenn du dann erstmal die Regenhülle wegmachen musst, dann musst du irgendwie das Ding, ja gut, vielleicht ist es, ich weiß es nicht. Also
ja, das ist sicherlich
spannend. Regenhülle überm Rucksack ist, also was es definitiv ist, ist unsexy.
Ja, das unterschreibe ich dir sofort.
Also es sieht halt einfach doof aus. Ja. Aber es hat natürlich einen Sinn. Und oft ist es ja so, dass Sachen, die doof aussehen, einen Sinn haben.
Ja.
Wie zum Beispiel Kurzfingerhandschuhe.
Ja, aber nochmal, das finde ich ganz schlimm. Also irgendwie.
Ja, was ist aber, denn mit Körperpflege? Ja, also rasieren.
Körperpflege. Ja gut, jetzt ich habe es ja schon fünfmal gefühlt vorgebracht, als Cross-Country-Fahrer muss man, finde ich, rasierte Beine haben.
Habe ich aber nicht gehört? War ich eingeschlafen? Oder in einem anderen Podcast?
Nee, war schon in einem anderen Podcast und in 50 gefühlten Redaktionssitzungen, wo das immer wieder ein Streitthema wird. Aber auch da verstehe ich irgendwie beide Seiten. Also ich habe gute Kumpels, die auch für Cross-Country fahren, aber die sagen, boah, nee, ich habe da einfach keinen Nerv drauf, weil das ist halt schon als Kerl mit viel Haarwuchs irgendwie ein Thema. Da musst du da einmal die Woche irgendwie unter der Dusche die da einen abrenken. Und dann kostet das auch alles viel Geld. Also ich verstehe, wenn man es nicht macht, aber auch da ist es ja wieder so ein Körpergefühlsthema, wie die weißen Schuhe auch. Also ich fühle mich mit rasierten Beinen einfach viel, viel besser. Zumal ich es auch mittlerweile echt nicht mehr ab kann. Ich glaube, ich mache es jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens, mir die Beine zu rasieren. Und wenn es schon allein so stoppelig wird oder ich mir vorstelle, jetzt irgendwie bei mega heißen Temperaturen und dann noch staubigen Trailverhältnissen die ganze Suppe da in meinen doch sehr behaarten Beinen, wenn ich es nicht machen würde, zu haben. Nee, auf gar keinen Fall. Also das gehört für mich zur Ästhetik dazu, auch wenn es ein Mega-Act ist. Und mich würde mal interessieren, wie viel Wasser man dadurch mehr verbraucht, nur wenn man sich die Beine rasiert.
Ich habe dazu eine lustige Geschichte. Und zwar bin ich in den Anfangstagen, als ich beim Mountainbike gearbeitet habe, musste ich mal auf eine Präsentation. Und da ging es auch ums Thema Cross-Country. Und ich war jetzt nicht so der Beinrasiertyp, weil ich ja eher so All-Mountain fahre oder Enduro und man da jetzt nicht so unbedingt die glatten Beine haben muss, aber da ging es natürlich darum, das muss auf dem Foto schon irgendwie nach Cross-Country aussehen. Mhm. Dementsprechend habe ich mich irgendwie mit einem Langhaarschneider rangemacht und habe das nur so weggeraspelt, ne? Also dass man das auch nicht mehr sieht. Das reicht übrigens auch schon für den optischen Aspekt. Zu der Zeit hatte ich eine Freundin und die war sehr am Thema Innenarchitektur interessiert und hatte sich hatte einen Tisch erstanden, ich glaube bei eBay Kleinanzeigen, und wollte ihn abschleifen, stand mit dem Schwingschleifer draußen auf dem Balkon und hat diesen Tisch abgeschleift. Ich saß drin und habe mir die Beine rasiert und irgendwie dachte ich, ich glaube, hier ist gerade ein Rollentausch zustande gekommen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Zumindest wenn man nach klassischen Rollenverteilungen vorgeht, dann ist nicht der Mann derjenige, der sich die Beine rasiert und die Frau, die mit dem Schwingschleifer auf dem Balkon steht und irgendwas abschleift.
Ja, wobei, wenn wir jetzt gerade nach Rollenbildern nehmen, dann ist es wirklich eine sehr spannende Sache. Also wie oft ich schon von der Damenwelt komisch angeguckt wurde, so wie du rasierst dir die Beine, so ja. Und dann so ganz schlimm. Und oft wird man dann irgendwie auch in andere Ecken gestellt oder so, wo man irgendwie sagt, hey, es geht um Körperbehaarung, ob du die hast oder nun nicht. Wir sind gefühlt im 21. Jahrhundert, also sorry. Aber auch da, jeder soll fahren, wie er sich wohlfühlt. Also ich finde, da gibt es auch kein No und kein Go. Muss jeder für sich wissen, vielleicht auch mal ausprobieren, wie es so ist. Dann findet man eine Richtung sicherlich für sich und dann ist gut, ne?
Ja. Ich hatte ja auch schon einmal in einem Podcast, den ihr vielleicht noch nicht oder gehört habt, die Frage erörtert, und zwar ging es da um das Thema Zecken. Ja, Zecken auf dem Trail. Und da hat mir ein Wissenschaftler, der mit dem Thema Radfahren jetzt nicht primär zu tun hatte, die unterbrechende Frage gestellt, warum rasieren sich denn Radfahrer die Beine? Und dann habe ich die Aspekte mal zum Besten gegeben. Falls ihr euch das immer noch gefragt habt, da draußen, erläutert doch mal.
Die Vorteile. Ja, erstmal sagt man nach, ich weiß nicht, ob es so ist, dass die Wunden besser verheilen, wenn die Haare nicht mit einwachsen.
Ja,
also wenn man mal auf der Nase gelegen hat.
Haare sind Bakterienüberträger, auf jeden Fall.
Genau, also das glaube ich schon mal. Dann sicherlich Ästhetik, ne? Manche finden es schöner, du siehst die Muskulatur mehr, wenn das, sage ich mal, nicht so vom Busch verdeckt ist. Was noch? Ich finde, es ist auch eine Grip-Sache, so lustig, wie das jetzt klingt. Wenn man mit Protektoren fährt, die ja immer so kleine Gummi-Einnähte, Bündchen haben, dann sitzt das bei mir auf rasierter Haut viel, viel besser, selbst wenn ich ein bisschen schwitze, als auf Haaren. Und ich glaube, es zieht auch nicht so.
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil also eigentlich kommt es ja so aus dem Profi-Radsport, ne, von der Straße so ein bisschen.
Ja.
Und da habe ich zumindest gehört, also einmal, was du sagst, da wird ja auch gerne mal gestürzt, dementsprechend lässt es sich besser desinfizieren, wenn keine Haare dran sind. Und wenn diese Profis massiert werden, dann können die, dann ist das nicht so unangenehm, weil die packen nicht in so eine Frisur am Bein oder den Pulli am Bein, wie man so schön sagt, sondern die können wirklich gut die Muskeln ertasten und dann ist das für beide Partner der Massage irgendwie angenehmer. Dem einen zieht es nicht so und der andere kann irgendwie besser reinpacken und braucht auch nicht so viel Massageöl, weil die Haare das nicht sozusagen aufnehmen und ist für den Masseur dann auch besser.
Und genau da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, weil zum Beispiel im Sommer finde ich total, gerade wenn man auf dem Trail unterwegs ist, wenn es staubig wird oder auch mal matschig, dass man halt die ganze Pampe nicht so in den Beinhaaren hat oder dass man auch nicht so schwitzt bei sehr tropischen, sommerlichen Temperaturen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Ich finde das einfach viel angenehmer, wenn das dann unten nicht ist. Aber ja.
Also ich schwitze, glaube ich, mit und ohne Haare genau gleich viel, aber ich
kann auch, zum Beispiel dann weg.
Ich trage immer runter. Sonnencreme, weil ich eine relativ sonnenempfindliche Haut habe. Und die kannst du natürlich auch viel besser eincremen, wenn du irgendwie keine Haare am Bein hast.
Ja, es leuchtet auch ein. Ja. Ja, das nehme ich mal mit, wenn ich mal wieder demnächst gefragt werde, ey, warum machst du das? Wobei meine meisten Freunde, für die ist jetzt mittlerweile normal, aber wenn man ja irgendwie dann doch mal neue Leute kennengelernt, gerade im Sommer.
Hä?
Was ist mit dir los?
Ich habe noch was, und zwar, da geht's nochmal um den Helm. Also, das ist eigentlich eine Sicherheitssache, sieht aber auch scheiße aus. Und zwar, wenn der Helm total im Nacken hängt. Also so, wenn man jetzt in Italien irgendwie im Urlaub ist und die Jungs fahren mit ihren Vespas und Motorrollern durch die Gegend, dann haben die ja gerne mal den Helm so ganz hinten und die Stirn komplett frei. Sowas sieht man auch immer gerne. Und das ist natürlich auch einfach unsicher, ne? Also es sieht doof aus, weil nicht nur der Hinterkopf braucht Schutz, sondern es ist halt keine Mütze, sondern ein Schutzutensil. Und
gerade wenn man dann vorne hinfällt. Man fällt ja, finde ich, doch oft eher nach vorne vom Rad als auf dem Rücken, also bei mir meistens. Ja, deswegen versuche ich es auch immer maximal runterzuziehen, weil ich schon weiß, wenn schlage ich irgendwie vorne auf.
Ja, die also laut Unfall, laut Verband der Unfallversicherer war es, glaube ich, mit dem ich mal gesprochen habe, ist die meiste Sturzstelle, also die Sturzstellen laufen eben genau auf der Helmkante um den Kopf herum. Das heißt, auf einer so 2 Zentimeter über der Augenbrauenlinie gedachten kreisförmigen Bahn um den Kopf herum ungefähr.
Da sollte der Helm dann vielleicht auch anliegen. Deswegen.
Da sollte er dann auch sein, genau. Das, was auch halt ganz schlimm ist, sind so baumelnde Gurte.
Oh ja.
Oder Gurtdreiecke, die über das Ohr gehen, statt außenrum.
Ah, da kann ich mich manchmal nicht rausnehmen. Ich kriege ja von dir auch öfter mal gesagt, hey, sag mal, wie hast denn du deinen Helm eigentlich eingestellt? Da muss ich, glaube ich, nochmal in eine Nachhilfe. So manchmal passt das dann bei manchen Modellen noch nicht so perfekt.
Ich gebe zu, das ist eine Wissenschaft für sich, den Helm perfekt einzustellen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht tatsächlich. Es ist viele Jahre her, aber es ist immer noch gültig.
Ja.
Und es dauert tatsächlich, also es ist tatsächlich eine gewisse Zeit nötig. Also ich habe das in dem Video, sind es ungefähr 5 Minuten. Ich glaube, wenn man es selbst macht, braucht man bestimmt 20 Minuten, um den Helm vernünftig einzustellen. Und auch nur, wenn man weiß, wie es geht. Das heißt also, man sollte sich vielleicht doch einfach mal in seinem Leben diese Stunde Zeit nehmen, um sich das Video anzugucken, um es umzusetzen, zu versuchen. Man muss ein bisschen Trial and Error machen, weil man macht den Gurt erstmal zu lang, dann wieder zu kurz, dann muss man ein bisschen nachjustieren, dann stimmt die rechte Gurtdreieckseite wieder nicht, dann muss man wieder rüber wechseln.
Sonst nützt der beste Helm nichts, ne?
Ja, also Mountainbike-Helm einstellen oder so und Mountainbike-Magazin, wenn ihr das googelt, dann kommt ihr auf dieses Video, das ist meines Wissens immer noch online.
Ist es, ja. Kann dir der Online-Redakteur deines Vertrauens sagen.
Sehr gut.
Ich glaube sogar mountainbike-magazin/helm-einstellen, um nochmal die Adresse
durchzuführen. Yay, das kommt ja wie aus der Piste. Als hätten wir es abgesprochen. Haben wir aber tatsächlich nicht.
Kannst du mal sehen. Aber wo wir es gerade von Gurten haben, gibt es, finde ich, noch so ein Style-Thema. Mhm. Und zwar quasi die Brille über den Gurten tragen oder unter den Gurten. Also ich trage sie immer über den Gurten. Aber es geht halt nicht bei jedem Helm. Bei so All-Mountain-Helmen, bei manchen Modellen, die an der Seite ein bisschen runtergezogen sind, so über dem Ohr, dann passt das mit den längeren Brillen teilweise nicht mehr. Aber ich möchte mich dafür stark machen, dass man es gerade so bei Cross-Country-Helmen über den Gurten trägt, weil sonst sieht es irgendwie komisch aus.
Da bin ich total leidenschaftslos. Also ich glaube, das trägt man wahrscheinlich über den Gurten, weil wir wahrscheinlich wieder über Cross-Country-Sport reden und die Sponsoren wollen ihr Logo sehen, wenn der Athlet in Großaufnahme gesehen wird. Kommt das daher? Oder?
Nee, ich finde einfach das Abnehmen, weil
wenn
man den Helm halt abnimmt, dann nimmst du erst die Brille ab im Idealfall und reißt dann nicht mit alles runter. Mhm. Deswegen finde ich, ist das so eine Thematik. Und
aber halt würdest du sagen, das sieht doof aus? Es ist eine Style-Sünde? Nein, oder?
Doch, ich finde, das sieht komisch aus.
Echt?
Finde, das sieht einfach ein bisschen Rudi-mäßig aus, weiß ich auch nicht. So. Aber gut, keine Ahnung. Also muss auch da wieder jeder für sich wissen. Aber wenn es nach mir ginge, machen wir es lieber so rum.
Was ist mit hier Thema Protektoren? Also ich finde, was gar nicht geht, sind Inliner-Protektoren.
Oh ja.
Das sieht man öfter mal. Also das ist auch bestimmt ganz schlimm fürs Knie, weil die sind, Protektoren müssen ja zum Pedalieren geeignet sein. Die dürfen nicht so stark auf die Kniescheibe drücken, sonst ist der Druck irgendwie da auch nochmal höher. Und es diese komischen abgewetzten Hartschalen, die sehen einfach, das sieht ulkig aus. Ich habe tatsächlich schon mal jemanden gesehen, der hatte auch so Handflächenschützer. Also so diese...
Auch schön.
Die in der Handfläche so eine Kunststoffversteifung haben, damit, wenn man irgendwie auf den Asphalt knallt als Inline-Fahrer, man sich die Handfläche nicht aufschürft. Ich glaube, sowas produziert ja eher Stürze beim Mountainbike.
Ich glaube auch, weil du den Lenker einfach nicht mehr greifen kannst.
Du kannst ihn gar nicht mehr richtig festhalten. Ja.
Ja.
Ich glaube auch.
Protektoren sind generell ein spannendes Thema. Ich habe schon so oft Leute gesehen, die diese Battle Jackets, also ich sag mal, oben der komplette Panzerschutz, also für den Oberkörper, also für Brust, für Nacken teilweise ein bisschen, aber auch für die Arme. Und die dann nur diese Protektorenweste tragen, am liebsten gar nichts mehr darunter und auch kein Trikot mehr darüber. Das finde ich auch richtig übel. Und das am liebsten dazu
dann aus wie auf G20-Demo in Hamburg.
Genau, und so eine Erscheinung hatte ich wirklich mal. Der hatte dann nur dieses Battle-Jacket an, hatte dann noch eine Bib dazu an, aber nichts über die Bib und dann unten wieder normale Protektoren. Also ich finde generell Bib und keine Baggy zu Protektoren, das geht auch gar nicht. Also teilweise ist man Wurst im Pelle, teilweise sieht man aus, wie du schon gesagt hast, man will auf eine G20-Demo gehen. Boah, ey, das war auch ein spannender Anblick. Und dazu dann noch Klickschuhe, keine Flatpedals. Wo du sagst so, und ein Fullface-Helm, wo du sagst, ja was denn, du fährst jetzt Cross-Country oder fährst du Enduro oder Downhill oder was?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich tatsächlich jetzt outen muss, dass ich sowas mal gemacht habe. Und zwar...
Gelbe Karte, Style, gelb-rot.
Und das war eine der ersten Ausfahrten, die ich mit dem Mountainbike-Magazin gemacht habe. Und zwar waren wir damals noch in Latsch mit dem Mountainbike-Testival. Und das war, alle sind irgendwie hochgeschattelt mit fetten Rädern und ich auch. Ich hatte aber nur Cross-Country, also ich hatte nur enge Klamotten. Und es hieß dann aber, naja, das ist aber schon ein ganz schön heftiger Trail. Du musst auf jeden Fall Knieprotektoren tragen. So kam es dann, dass ich über eine enge lange Hose, Knieprotektoren angezogen habe.
Oh nein.
Und ein Fullface. Und da habe ich natürlich, ich habe den Applaus der ganzen, der gefühlt ganzen Industrie bekommen.
Guck mal, das ist der neue von der Mountainbike. Was ist denn das für einer?
Genau. Und so sieht der auch aus. Ja. Das sah wirklich richtig furchtbar aus. Es gibt davon auch Fotos. Die habe ich versucht, für viel Geld irgendwie zu vernichten. Das hat leider nicht funktioniert.
Da suche ich nachher nach. Also, ja, das will ich gerne sehen.
Das ist der ideale Teaser für diesen Podcast. Aber ja, also ich glaube, wenn man irgendwie vielleicht mal im Bikepark unterwegs ist und man ist sonst wirklich, man will mal reinschnuppern, dann lassen wir das noch durchgehen, oder?
Ja, aber man kann doch verdammt noch mal, wenn man nur ein T-Shirt über so eine Protektorenweste zieht, aber irgendwas
bitte darüber. Aber so ein weites T-Shirt hat doch nicht jeder.
Ach doch, klar. Dann fragst du irgendwen deiner Kumpels, der größer ist als du, und ziehst einfach irgendwas drüber. Aber doch nicht so pur und dann geht's los. Oder auch irgendeine normale Hose da noch drüber. Aber doch nicht in Bib und Protektoren. Das geht, finde ich, überhaupt gar nicht.
Also, ich find's
da lasse ich nicht mit mir reden.
Ich finde es viel bedenklicher, mit Klickschuhen und so einer Ausrüstung rumzufahren. Also mit Cross-Country-Klickschuhen.
Ja, das habe ich auch schon gemacht. Aber das war auch aus der Not geboren, weil ich meine anderen Schuhe vergessen hatte. Aber ja.
Also was jetzt ja nach seriösem Downhill-Fahren sich anhört, das kann man definitiv jetzt nicht mit Cross-Country-Klickschuhen machen.
Ja.
Also selbst wenn du rechtzeitig aus dem Pedal kommst, in dem Moment, wo du den Fuß abstellst, rutschst du spätestens brutal weg und legst dich dann auf die Nase.
Ja, das stimmt. Ich hätte noch eine Sache, das ist aber nicht so ein No-Go oder Go. Ich finde generell das mal diskussionswürdig, was es teilweise für Klamottenfirmen und auch dafür die Preise gibt. Also, dass du echt mega teure Kits hast, wo ich es echt schwierig finde, ob man damit in den Wald fährt, irgendwie mal halb an einer, keine Ahnung, an einem Rosenbusch hängen bleibt und sich dann denkt, oh scheiße, war ja nur die Hose für 400 Euro. Also muss ja auch jeder für sich wissen, aber ich hatte dazu auch eine Anekdote, ich habe mir von meinem Taschengeld damals noch irgendwie ein richtig geiles weiß-schwarzes Trikot gekauft und natürlich, wie es dann sein sollte, ist mir bei der ersten Fahrt, wo ich mich voll rausgeputzt hatte, wo ich dachte, boah, heute wird ein cooler Tag, ist mir quasi der Reifen ein bisschen angeplatzt und dann ist die ganze Tubeless-Milch mir beim Reparieren über dieses Trikot gerannt. 140 Euro für die Cuts quasi, weil die ganzen Flecken auch nicht mehr rausgingen. Und ich mich tierisch geärgert habe. Und da habe ich mir geschworen, hey, klar, man kann ein bisschen aus dem Style achten, aber es muss ja nicht mehr das Teuerste vom Allerteuersten sein. Weil du ärgerst dich einfach so dermaßen oder wenn du stürzt und das reißt dir irgendwie auf. Das ist halt ein Sport, wo viel passieren kann und wo man irgendwie auch mal Bodenkontakt oder Baumkontakt oder was auch immer, was zu reparieren hat, mit der Kette da rankommen kann. Und ich finde, da muss es immer Klamotte sein, wo man sich wenigstens nicht schwarz ärgert, wenn man da irgendwie was kaputt macht. Wie siehst du das?
Ja, ich bin natürlich, ich teste ja diese auch sehr, sehr teure Bekleidung zum Teil. Ich finde, man kann das kaufen, wenn es dafür einen Grund gibt. Ne? Also wenn sozusagen jetzt ein Trikot, ich weiß nicht, was für ein Trikot 140 Euro kostet, vielleicht so X-Bionic die Richtung, also ja, Rundstrickverfahren. Ja, also wenn sozusagen das Bekleidungsstück einen hohen Preis hat, dann muss es für mich auch irgendwie einen Grund dafür geben. Jetzt nur, wir sind ein hippes Unternehmen und machen und wir sind gerade angesagt, deshalb verlangen wir das Fünffache davon, was es eigentlich irgendwie kosten könnte. Das finde ich immer schwierig. Ich finde auch, dass man, das muss man sich halt gut überlegen, wann man es anzieht, ne? Also.
Ja, klar. Ja. Also, wie gesagt, ein weißes Trikot dann irgendwie, wenn es gerade frisch runtergeregnet hat, an einem Herbsttag ist dann vielleicht eher ein Schuss in den Ofen, klar. Oder die weißen Radschuhe, die ich schon gesagt habe.
Am Ende des Tages ist es natürlich ein Gebrauchsgegenstand, ne?
Genau.
Also, ja. Was ich noch komisch finde, ist, wenn, das ist total Banane, tatsächlich, haha. Aber wenn Leute mit einer Banane im Trikot fahren und die nach außen guckt.
Das ist ein Affenschnitzel. Das sagen wir immer dazu.
Da werde ich immer nervös. Ich weiß auch gar nicht warum. Aber wenn jemand vor mir fährt und die Banane guckt so nach, zur Seite, dann fühle ich mich unwohl. Wenn die so nach innen guckt, dann, finde ich das
klingt jetzt speziell.
Das ist sehr speziell. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste den nehmen oder ich weiß auch nicht so.
Nimm die doch mal raus und ess die so auf. Nehmen und werf die Bananenschale vor den Reifen, so wie bei Super Mario.
Genau, das ist auch nicht windschnittig, das ist irgendwie, ich meine, das ist dann griffbereit, so. Aber weiß ich nicht. Also, ich finde, man sollte das irgendwie auch ein bisschen
unterbinden.
Ja, man sollte das ein bisschen harmonischer ins Gesamtbild einfügen. Sonst denken die Leute, der ist gestürzt, da guckt eine Rippe raus oder so. Es gibt ja auch noch ein total schlimmes Styleverbrechen, angeblich. Und zwar die SPD-Sandale.
Oh, also Verbrechen, Sandalen finde ich ganz schlimm, aber es kursieren gerade Spy-Shots im Internet, dass es hier die typischen Croc-Sandalen demnächst mit SPD Aufnahmen geben soll. Und auch Birkenstocks, weil ein Gravel-Fahrer, der fürs Rafa Education First Team fährt, der ist da ein mega langes Rennen, ich glaube 300 Kilometer am Stück, in Birkenstock-Sandalen gefahren. Und ganz ehrlich, ich habe auch mal neulich Birkenstocks angehabt, die sind so dermaßen bequem. Also ich könnte mir schon vorstellen, so entspannt zur Eisdiele zu fahren mit Klickpedalen und Birkenstocks an. Also ich glaube, da würde ich zuschlagen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber Sandalen oder Crocs mit SPD-Mechanismus, das ist für mich Style-Sünde. Aber Birkenstocks lasse ich durchgehen. Bei Birkis, da lasse ich nichts drüber kommen. Bequemste Schuhe auf Erden.
Wobei die SPD-Sandale, die gibt's ja von Shimano. Ne? Das ist letztlich wie die klassische Teva-Sandale, also so die klassische Outdoor-Sandale. Boah. Aber die hat halt ein SPD-System unten drunter. Die ist auch mit so Textilstreifen, also mit so Nylon-Gewebe. Das ist alles super robust. Du kannst damit durchs Wasser laufen und
perfekt für jeden Radwanderer.
Dinger wahrscheinlich in die Waschmaschine werfen. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich bin total skeptisch, aber ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es mal auf den Versuch ankommen lassen.
Ey, bitte zieh mal sowas zu einem Titelshooting an und dann machen wir da einen Titel draus.
Du kommst ja mal auf die Titel, ich komme ja gar nicht auf die Titel.
Sagt uns da mal eure Meinung, liebe Hörer. Würde mich brennend interessieren, wie ihr das Thema SPD-Sandalen oder generell Sandalen beim Mountainbiken findet. Doch sehr spannend, muss ich schon sagen. Genau.
Hast du noch was?
Ich gucke hier gerade mal meine Liste durch. Wir haben uns nämlich
ich habe noch was. Ja, okay. Helmüberzug.
Oh, nee. Oh. Außer beim Pendeln ist das generell nicht erlaubt.
Aber ist also es sogar als, beim Pendeln als Commuter, erlaubt?
Also, ja, beim doch. Also nur ist es ja nicht bei jedem so, dass er irgendwie auf der Arbeit duschen kann. Bei vielen Unternehmen ist es sicherlich auch noch nicht angekommen, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und da vielleicht mal schwitzt oder irgendwie vielleicht die Frisur mal nicht sitzt. Und für solche Leute, dass die dann generell trotz dieser Widrigkeiten von der Arbeit trotzdem so zur Arbeit fahren, das erstmal Thumbs up dafür. Und für solche Leute finde ich es vollkommen okay, dass die darauf achten müssen, dass sie halt nicht da eingesaut ankommen oder die Frisur komplett an der Seite liegt. Und dann ist so ein Helmüberzug, finde ich, in Ordnung. Für alle anderen Sachen gibt es keine Ausreden, da geht es einfach gar nicht.
Ja, die werden auch, glaube ich, gerne als Visibility, also als Sichtbarkeitsbooster benutzt.
Ja, da hatten wir das Thema ja schon, da ist alles erlaubt. Hauptsache die Sicherheit im Straßenverkehr ist hoch.
Genau, weil man nämlich, also man sieht es tatsächlich oft bei so Pendlern, auch im Sommer sehe ich das relativ oft, dass da ein neongrüner Helmüberzug oder neongelber Helmüberzug gefahren wird. Weil man einfach
sich da nicht zu Tode, muss ich da mal kurz zwischen.
Total. Deshalb wollte ich auch gerade eingrätschen und sagen, naja, das Schwitzargument ist, das ist an dem Punkt schwierig, weil du schwitzt unter den Dingern ja schon so ein bisschen. Ich hatte sowas auch mal für die Mountainbike auf einem Fotoshooting an, ist schon ziemlich lange her. Die funktionieren ja auch wirklich gut.
Ne? Ja,
also tatsächlich bleibt man, also dadurch, dass es auch so einen Überdachungseffekt hat, bleibt dann wenn man jetzt keine Regenjacke mit helmtauglicher Kapuze oder überhaupt Kapuze hat, bleibt man doch ziemlich gut trocken mit so einem Ding. Sieht halt wirklich fragwürdig aus, mit so einem halben Rugbyball da auf dem Kopf, aber es funktioniert. Es funktioniert.
Wollen wir da mit dieser Sünde nicht abschließen? Weil das
können wir gerne
Bilder
machen.
Für mich im Kopf. Ich habe ja auch meine Liste nochmal gerade durchgeguckt und habe wirklich nichts Schlimmes gefunden, jedenfalls nicht, was das Thema Bekleidung angeht. Ich glaube, das schreit nach einem Podcast, was Style-Sünden am Bike sind, Jimmy, den wir hoffentlich bald machen. Schaltet da gerne ein. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch irgendwelche Style-No-Gos habt, dann ja, lasst uns die doch gerne zukommen. Die E-Mail-Adresse hast du, Jimmy.
Podcast übergebe ich an dich. mountainbike-magazin.de. Dahin könnt ihr uns gerne eure Anregungen schicken. Falls ihr Kritik an dieser Sendung oder in dieser Folge des Podcasts hat und hattet, behaltet es bitte für euch. Das ist diesmal einfach nicht das Thema. Wir wollten, wie gesagt, das haben wir es auch eingangs erwähnt, wir wollen niemanden auf den Schlips treten. Ihr müsst das überhaupt nicht machen. Wir selbst oder ich zum Beispiel fahre auch ganz oft einfach kunterbunt durcheinander gewürfelt durch die Gegend. Es ist eine Satire-Folge des Podcasts gewesen, wenn man so will. Man kann das natürlich gerne alles annehmen. Das finden wir gut. Schickt uns vielleicht sogar ein Foto, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall bleibt uns weiterhin verbunden. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Kauft unser Magazin, sehr, sehr wichtig. Mountainbike Magazin, das Orange Magazin am Kiosk und per Abo erhältlich. Da findet ihr hervorragend recherchierte Tests, Reportagen, Reiseberichte, Vorschläge, wo ihr euren Urlaub verbringen könnt und alles Mögliche sonst. Ja, bleibt uns gewogen und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch wenn man dabei ganz furchtbar aussieht.
So sieht's aus, Jim.
Sehr schön. In diesem Sinne, bis bald und auf Wiedersehen.
Dankeschön, ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.